Hi, it is Dean DeVille.
It is Pastor
Wo ist
Parisa.
Janisha Jones?
She's not there, aber wir haben dafür für Ersatz gesorgt, oder?
Eigentlich angenehm.
Oh, es ist so
Es
still.
ist wirklich
Du
still.
bist so still.
Ich bin still.
Ja, du bist sonst.
Nee, ich bin ja aufgeregt.
Warum bist du aufgeregt?
Wir haben einen Gast da.
Nee, haben wir nicht.
Doch.
Echt?
Doch.
Wo?
Weil hier. Weil mit uns sitzt heute Ruby Tuesday und Ruben Thursday, oder?
Nee,
Nee,
das ist
Tuesday.
so
Auch
viel
Tuesday.
noch einfacher, ja.
Dienstag bleibt Dienstag.
Genau.
Dienstag bleibt Dienstag. Aber heute ist Thursday. Und deswegen gibt es eine neue Meet Girls-Folge heute mit Ruby Tuesday, Ruben Tuesday, alles Tuesday.
Wow.
Meet Girls. Meet Girls. Meet Girls. Meet Girls.
Jeder, der Ruby noch nicht kennen sollte, Ruby macht Neo-Burlesque.
Ja.
Und für jemanden, der es einfach nicht auf dem Schirm hat, wofür steht Neo in Neo-Burlesque?
Eine Burlesque als Kunstform gibt es ja schon länger. Daraus hat sich dann auch der moderne Striptease entwickelt. Und Burlesque ist halt eigentlich, also das klassische Burlesque ist so mit Big Band Musik und glamourösen Kostümen mit viel Glitzer und verkörpert halt eher dieses klassische Bild von Weiblichkeit. Und im Neo-Burlesque ist halt alles erlaubt. Also jeder Musikstil, jedes Geschlecht, Orientierung, Alter, Körperform und jeder Wahnsinn. Deswegen
Also
Neo-Burlesque.
runtergebrochen, ich bin Burlesque, du bist
Ich bin
Ja.
Neo. Ich lieb's. Und das machst du jetzt schon insgesamt wie viele Jahre?
Ja, jetzt schon 10 Jahre.
10-Jähriges.
Ja,
Dieses
dieses
Jahr?
Jahr.
We need a
Crazy. So
party.
vergeht auch die Zeit. Ich finde auch das Lustige jetzt auch, wenn man bedenkt, dass diese Corona-Jahre irgendwie, auf der einen Seite irgendwie denkt man so, ging jetzt doch schnell, aber dann denkt man sich so, Alter, was man einfach in diesen 2 Jahren fast auch hätte einfach machen können.
Absolut. Aber lass uns nicht über Vergangenes trauern.
Ja. Aber jetzt gibt es auch seit neuestem auch nicht mehr so, schon seit 2 Jahren, Ruben.
Ja.
Oder gab es den schon länger, aber er kam noch nicht raus?
Naja, er hat schon lange in mir geschlummert. Und also, dass ich. Mein Burlesque ist ja eh vom Stil her teilweise schon fast Drag. Und ich habe schon als Kind daheim immer gelipsynkt. Also, es war nur eine Frage der Zeit,
Ja.
bis ich Ruben mal aus meiner Burlesque-Karriere auch entwickeln würde.
Schön. Wie lange gibt's Ruben jetzt wirklich so in der Welt? Was würdest du sagen?
Also das erste Mal, dass ich als Ruben wirklich aufgetreten bin, war ja bei euch im Nil. Das war, glaube ich, 2019, oder?
Stimmt. Oh mein Gott, das war die Premiere.
Ja.
Das
Oh,
war
schau mal.
iconic. Du warst da, oder?
Ich war da, ja, ich
Das
saß
war
draußen.
iconic.
Ja.
Ich fand es aber auch so toll, dass der Ruben da dann irgendwie so rausgekommen ist, weil tatsächlich gibt es jemanden wie dich. Oder den Ruben jetzt vor allem halt in München auch einfach nicht, bis zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und ich fand das auch, ich finde es auch cool, weil ich meine, Mediocre Legend hatten wir auch schon mal in der Folge hier bei uns, die ja Bio Queen ist, sprich Woman Doing Drag.
Ja.
Aber hast du mal ganz kurz darüber nachgedacht, auch einfach so dieses Female Impersonation als Drag Queen zu machen? Oder dachtest du dir, nee, das ist mir zu nah an dem, was ich eh schon mache durch mein Neo-Burlesque? Oder war das von Anfang an gar keine Frage für dich, dass du sagst, nee, ich mach einfach fucking Drag King?
Also für mich ist das Burlesque, was ich mache. Also ich habe im Burlesque auch ganz viele verschiedene Rollen. Da ist bei mir jeder Act anders. Aber diese weiblicheren Acts sind für mich auch Female Impersonation.
Ja.
Bloß ich lip-synke halt nicht. Also das ist für mich eigentlich der einzige Unterschied. Naja, und dass ich mich ausziehe natürlich beim Burlesque,
Ja.
was ich im Drag nicht zwangsläufig tue. Aber dass da das Lip-Syncing sozusagen fehlt, ist eigentlich der einzige Unterschied dazu, eine Bio-Queen zu sein.
Ja.
Aber das, also, wenn die Inspiration kommt für einen Bio-Queen-Act,
Kommt sie. Das
dann
eine
kommt sie,
schließt das
genau.
andere ja nicht automatisch aus.
Nee.
Also, das hat ja damit auch nichts zu tun,
Und
so.
I mean, es ist auch einfach so, abgesehen davon, dass ich weiß, dass du es total mit Passion machst, war es auch total die Marktlücke. Ich meine, Dragging hat in
Voll.
München gefehlt.
Total. Ich glaube, das erste Mal, das war doch zum CSD, wo auf einmal noch ein Drag King im Monaco die Bavaria-Gedöns da im Livestream war.
Der Smooth Operator hieß er, glaube ich.
Genau. Und dachte ich auch, wo kommst du jetzt auf einmal her?
Ja.
Also auch so, bumm, war da. Und davor, also jetzt auch vor Ruben.
Puff. So, also es war ja auch in dem Livestream eine Dame, die etwas älter war als ich, die aus dem Theaterbereich kommt, die auch gemeint hat, sie ist auch Drag King. Aber ich konnte leider den Namen nicht rausfinden.
Ja gut, ich glaube, da geht es auch immer so ein bisschen drum, wie machst du es? Also möchtest du damit auch, weil, also ich glaube, Drag King ist eh so ein bisschen unterschätzt im Allgemeinen.
Ja.
Also ich glaube, das ist eh so eine Sparte in diesen Drag, in dieser Drag-Welt, die so wirklich ein bisschen untergeht leider. Weil es hat nicht weniger künstlerischen Aspekt wie Drag an sich, aber irgendwie ist es nicht so präsent, leider Gottes.
Ist so. Ich meine, schau mal, es musste ja ungefähr 200.000 Staffeln Drag Race geben, bis dann irgendwann mal angefangen habe, dass Trans-Queens mal eine Plattform gegeben worden sind und jetzt bei der neuen Drag Race UK-Staffel ja auch eine Bio-Queen teilnehmen durfte, die allererste. Aber schau mal, es gab noch keine Drag Race-Staffel. Ich glaube, die allererste war Drag Race Holland, wo es zum ersten Mal eine bärtige Queen gab. Und der erste Drag King gab es ja dann erst nach Jahren jetzt bei Dragula. Schaust du Dragula? Wäre eigentlich auch total was für dich.
Die ersten zwei Staffeln habe ich geschaut. Die gab es dann noch bei, ich glaube, die erste auf YouTube und die zweite dann auf Amazon Prime.
Genau, Amazon. Und in der dritten Staffel hat dann ja eben, darf ich spoilern?
Insider.
Genau, da, ja.
Das ist Drag ja schon King. Eine Weile her jetzt, dass er gewonnen hat, ja.
Und ich glaube, da wurde es dann nochmal so ein bisschen Mainstreamer, aber auch Mainstreamer in der Underground-Drag-Szene, glaube ich.
Aber wie würdest du oder kannst du dir irgendwie eine Erklärung erdenken, warum das nicht so auf dem Schirm ist bei den Leuten? Dass Drag Kings irgendwie auch so untergehen, dass es gar nicht so auf dem Schirm ist oder dass die Leute auch gar nicht dran denken, vielleicht sowas zu machen? Weil man muss ja wirklich gestehen, ich habe jetzt angefangen 2013.
Drag King zu machen.
Drag zu machen. Travestie. Da gab es ja nicht viele Drags in München. Es gab so ein paar. Dann wurde RuPaul immer präsenter, das ganze Format, und auf einmal schossen die ja wie die Sprösslinge aus dem Boden. Aber mit Drag King ist das nie so wirklich passiert, meiner Meinung nach. Vielleicht bin ich da auch zu wenig in der Materie drin, aber ich frage mich halt, wo ist die Hemmschwelle zu sagen für einen Schwulen oder einen Heteroman, okay, ich mach Drag, oder für eine Bio-Frau, für eine Cis-Frau zu sagen, ich mach Drag, aber dass die Leute nicht auf die Idee kämen, Drag King zu machen. Also, es ist für mich irgendwie nicht so greifbar, warum da so das nicht so präsent ist.
Ja, es ist für mich auch schwierig zu sagen. Also, es fehlen natürlich schon die Vorbilder. Also, wenn man sich die Theatergeschichte und sowas anschaut, gab es natürlich auch früher schon Frauen, die in Männerrollen aufgetreten sind und natürlich auch Frauen, die halt zu früheren Zeiten sich als Mann verkleidet haben, um die gleichen Rechte zu haben wie Männer. Aber Drag an sich kommt ja aus der queeren Szene und Drag Queens kommen halt aus der schwulen Szene. Und da, also ich habe das Gefühl, dass halt das, was hier so ein bisschen fehlt, ist, dass sich die, sag ich mal, die schwule und die lesbische Szene und alles, was es darum herum gibt, dass die sich so vermischen würden, dass es bekannter wird, dass es auch Drag Kings gibt.
Mhm.
Weil halt meine Erfahrung ist, dass halt schwule Männer auch nur schwule Männer sehen wollen.
Mhm.
Weil ich habe 2015 angefangen, Burlesque-Shows zu veranstalten, einfach damit ich selber auftreten konnte. Und ich habe immer auch Drag Queens gebucht, weil ich Drag einfach liebe.
Ihr habt ja dann auch bei Glitterama La Queen gehabt, oder? Genau. Weil da, glaube ich, habe ich euch das erste Mal gesehen.
Aber es war nie, dass ich, oder vielleicht ein, zweimal in den Jahren, dass ich mitbekommen habe, dass Drag Queens für ihre Show Burlesque oder halt in eine Frau in irgendeiner Form gebucht hätten.
Ja.
Also ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, aber aus meiner Sicht ist es halt so ein bisschen schade, weil ich habe nie irgendwo in eine Sparte so richtig reingepasst. Und ich fand es immer wahnsinnig schön, wenn halt Leute aus verschiedenen Bereichen, auch verschiedener Orientierung und so weiter, verschiedenen Alters zusammengekommen sind und da einfach ein Austausch stattgefunden hat, weil man dann immer auch so ein bisschen aus seiner eigenen Blase rauskommt und was und neue Ideen bekommt.
Voll.
Ich glaube aber auch, um nochmal auf die Frage, die du gestellt hast, ich glaube, also weswegen Drag King nicht so groß ist, weil ich habe ja damals, glaube ich, auch schon mal in einer Folge gesagt, gut, ich jetzt als schwuler Mann sag halt, für mich macht es viel mehr Spaß, sich als eine Frau zu verkleiden, weil Mann bin ich sonst, wenn ich nicht Drag mache, aber ich glaube halt, wie du schon gesagt hast, Drag oder generell Drag Queen kommt aus der queeren, aus der schwulen Szene und es ist halt auch einfach sehr Pop Culture. Deswegen, du hast Leute wie Cher, Madonna, Gaga.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber schau mal, so wie du zum Beispiel sagst, ich als schwuler Mann finde die Option cool, mich als Frau zu verkleiden.
Ja.
Und damit auch eine Bühnenpersönlichkeit zu bauen, sollte es ja eigentlich für auch Frauen vielleicht spannend sein, ins andere Geschlecht eintauchen zu können.
Natürlich.
Aber da ist irgendwie noch die Hemmschwelle eine andere.
Aber ich glaube eben auch, weil das sehr mit diesem Pop-Culture-Ding zusammenhängt. Also, weil es sehr queer ist, sind, glaube ich, dass wir Schwule, wir sind mehr so outgoing und sagen dann, okay, ich kann meine eigene Gaga sein, let's fetz.
Aber du könntest auch dein eigener Elton John sein.
Aber ja, aber da gehe ich raus. Ich meine, Drag King, ich sehe aus wie Nickelback.
Ja, was? Oder Mick Jagger.
Aber ich glaube halt zum Beispiel...
Oh ja, Mick Jagger kann ich mir sehr gut vorstellen, das wäre cool.
Siehst du? Hier...
Also Bio Kings fände ich ja auch schon mal super. Ich habe mal einen einzigen auf Instagram gefunden, den hat leider dann der Algorithmus verschluckt, aber in echt habe ich noch nie einen Bio King gesehen.
Das ist nämlich auch, glaube ich, so ein Thema, das ganze Algorithmusproblem,
weißt du,
zack, bumm, weg. Ja. Aber auch interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ein Bio King.
Bio King, I'm into it. Aber I mean...
Also es gibt jetzt Pasta Parisa, Fiona Fusilli, wie würdest du als Bio King heißen?
Pesto Parisa. Das ist doch immer, wenn Leute mich in Drag fragen, so, wie heißt du eigentlich in echt? Ich sage immer Pesto. Ich mir denke so, sowas fragt man.
You wish.
Nein, aber ich glaube einfach, ich meine, das ist jetzt falsch zu sagen, dass alle Drag Kings lesbisch wären, weil du bist der lebende Beweis dafür, dass es nicht so ist. Aber würde ja Sinn ergeben, wenn man sagt, okay, viele schwule Männer, die Drag machen, sind...
Ich glaube aber witzigerweise nee, weil ich glaube, eine Lesbe... Also um Gottes Willen, ist jetzt nur meine Meinung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Lesbe weniger bereit ist, als Drag King aufzutreten bezüglich Klischeeerfüllung, als jetzt zum Beispiel eine Frau, die vielleicht auch einfach ein sehr starkes Standing für sich hat, zu sagen, sure, I do. Weißt du?
Und ich auch das Gefühl habe, das ist, worauf ich gerade hinaus wollte, mit wir Schwule sind mehr outgoing und ich habe das Gefühl, Lesben sind eher die ich kenne. Eher so ein bisschen introvertierter, die dann eher so sagen, weißt du, die jetzt nicht so Rampen, ich kenne keine lesbische Rampensau.
Mich.
Aber ich meine, ich will damit jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist, ich meine, wen kenne ich als Drag King?
Also in Berlin gibt es zum Beispiel den Ryan Stecken.
Genau.
Oder Alexander Cameltoe.
Aber würde Ryan Stecken sich als Drag King bezeichnen? Weil manchmal ist da auch viel Draggy am Start, oder?
Wobei, ich glaube, seine Definition war früher schon auch Drag-King, wie es jetzt ist, weiß ich nicht.
Ja, früher auf alle Fälle Drag-King, jetzt weiß ich auch nicht, ob sich da was geändert hat.
Weil vielleicht ist es dann auch eher so, dass manche Leute sagen, okay, ich will es gar nicht mehr so labeln. Sondern sagen, ich bin da eher so fluid in dieser ganzen Drag-Bubble.
Ja, die zwei sind ja auch in Berlin und da gibt es noch die Venus Boys. Und
oh ja, die.
Also was ich aber auch im Burlesque sehe und aber vor allem im Drag, dass es von diesen klassischen Labels jetzt weiter weggeht und einfach das Ganze freier wird. Mhm. Was man ja zumindest ein bisschen bei RuPaul auch sehen kann, jetzt mit Gottmik zum Beispiel oder auch mit Sasha Velour, die halt auch mehr in eine androgynere Richtung gehen oder einfach in eine künstlerische
Eine theatralischere Attitüde einfach haben, voll.
Und das finde ich eigentlich auch schön, weil das... Ich finde, was halt unser Problem heutzutage immer noch ist, dass die Leute halt so in diesen Rollen feststecken, mit denen man aufwächst.
Ja.
Und das ist halt das Schöne an Drag oder auch an Burlesque, dass du halt eigentlich alles sein kannst, was du möchtest.
Das finde ich eh, weil ich letztens auch einen Bericht gelesen habe und das würde ich auch so direkt unterschreiben, dass Leute irgendwie gesagt haben, so, man soll nicht mehr Drag King oder Drag Queen sagen, weil das auch jetzt so in Generation Gendern und so einfach auch einfach reinboxt. Zum Beispiel, ich habe damit auch gar kein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin ein Drag und du sagst er zu mir. Ich bin jetzt ja jemand, der da in meinem Drag-Style einfach kein Problem mit hätte. Und deswegen sollte man einfach sagen Drag Artists. Weil wieso muss man sich denn in seiner Drag-Persona entscheiden? Ich mache mal Drag, wo es was ein bisschen maskuliner ist, dann wieder Drag, wo ich einfach Bock habe, jetzt zu glitzern und blond zu sein. Wieso sich dann da irgendwie so generell in eine Box reinstecken? Aber wenn wir, meine Überleitungen sind die besten, wenn wir jetzt nochmal explizit über Ruben sprechen, hast du dann schon vor Ruben viel, weil du gesagt hast, du hast früher auch immer viele Drag Queens gebucht für deine Shows etc., dass du dann gesagt hast, okay, du warst schon immer auch irgendwo so Ally von dieser ganzen Szene und hast gesagt, ich will jetzt, Ruben schlummert da eh in mir, da mich jetzt auch in diese Szene reinstürzen, weil ich mich eh schon immer so ein bisschen als Teil dafür gesehen hat, oder ist das so einfach schlussendlich jetzt so passiert? Weil Ruben, ich meine, startet jetzt total durch. Du warst beim
CSD
und hier Sheila war ja relativ big thing, und ich habe jetzt auch, eben weil wir es vorhin gesagt haben, diese Marktlücke, dass ich, und das finde ich auch gut, dass Leute halt natürlich auch sagen, okay, wir wollen Variety und halt irgendwie 16 Drag Queens nacheinander ist langweilig, was ist ich so unterschreiben würde, was dann ja eigentlich die Marktlücke ist, von der ich vorhin gesprochen habe. Aber wie war das so? Ist es so passiert oder hast du wirklich gesagt so, ich will nicht nur Ally sein, sondern auch Ally als Performerin, die aber auch Drag-Kunst zurückgibt?
Da müsste ich jetzt erstmal ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe schon gesagt, dass ich nie irgendwo reingepasst habe, egal in welchem Bereich, ob auf der Bühne oder sonst. Und ich bin auch als Kind hatte ich, oder als Jugendliche hatte ich kurze Haare und habe Männerklamotten getragen und bin für einen Jungen gehalten worden und sowas, weil ich auch nicht in dieses Frauenklischee oder in dieses Mädchenklischee gepresst werden wollte. Und ich weiß, für mich ganz, ganz entscheidend war ein Foto von David Bowie, was ich mal in der Zeitschrift gesehen habe, als ich 11 war. Und dann diese androgyne Kreatur mit den zwei verschiedenen Augen, das war für mich so, okay, es gibt da noch eine ganze andere Welt da draußen. Und als ich dann Burlesque gefunden habe, habe ich mir gedacht, dass es, da kann ich alles ausleben, was so im Alltag zu kurz kommt. Und ich bin jetzt ein bisschen älter als ihr, und in meiner Jugend und in meiner Selbstfindungsphase gab es diese ganzen Labels noch nicht, sondern da gab es halt irgendwie hetero und schwul und vielleicht noch lesbisch und ganz vielleicht noch bisexuell. Und ich habe halt gewusst, ich bin nicht lesbisch, und bisexuell war so, ja, das war irgendwie immer so mit Fokus auf Sex, und für mich stand aber Sex nie so im Zentrum meines Lebens oder meiner Interessen. Deswegen hat das für mich auch nicht irgendwie gepasst. Und dann, als ich zum ersten Mal gehört habe, ja, nicht binär oder pansexuell, dann habe ich mir gedacht, oh ja, das bin eigentlich ich. Also mich hat immer alles Queere interessiert, was ich gefunden habe. Ich habe das immer aufgesogen, aber ich habe mich halt nie wirklich Teil dieser Community gefühlt, weil es einfach keine Labels gab, wo ich gesagt habe, da passe ich rein.
Ja.
Und insofern bin ich vielleicht irgendwo zwischen einem Ally und einem Teil der Community, weil ich jetzt halt mit einem Mann zusammenlebe. Also insofern, wenn die Leute mich sehen, denken sie mal, ah, die ist lesbisch. Und wenn sie dann hören, dass ich mit einem Mann zusammen bin, ah, dann ist sie hetero. Und sonst gibt es ja meistens nicht viel für die Leute. Und ja, also ich habe mich halt nie so wirklich in der männlichen oder in der weiblichen Rolle gesehen. Aber mir macht es Spaß, diese ganzen Facetten halt auf der Bühne ausleben zu können. Und deswegen war das halt nur eine Frage der Zeit, bis dann Ruben ans Tageslicht gekommen ist.
Das ist, glaube ich, aber auch so der, was wir auch schon mal hatten, die Vor- und die Nachteile von den Labels, oder was allein die letzten 2 Jahre da passiert ist innerhalb der Community, wo ich mir denke, auf der einen Seite finde ich es teilweise überfordernd, auf der anderen Seite aber eigentlich auch gut, dass zum Beispiel, wenn da irgendwo ein queeres Kid irgendwo wie ich in meiner Tofen damals sitzt und irgendwann das da mal liest und denkt so,
du gibst halt Leuten auch ein bisschen zu Hause damit, durch diese so Facettenreiche. Total.
Aber würdest du jetzt, weil du es angesprochen hast, dich als non-binary bezeichnen, oder sagst du, meine Pronouns sind she, her, oder?
Also die Pronomen sind mir sowas von egal.
Ja.
Es ist ein bisschen schwierig, weil ich bin ja als Frau aufgewachsen und ich habe einen eindeutig weiblichen Körper und ich werde als Frau wahrgenommen, obwohl ich oft sehr kurze Haare habe oder einen Irokesen und gern Stiefel trage oder so. Deswegen kann ich für mich nicht sagen, ich bin keine Frau, aber also je länger ich drüber nachgedacht habe, wir hatten jetzt auch alle viel Zeit zum Nachdenken und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die sich dann mit diesen Labels beschäftigt hat in der Zeit, desto mehr sehe ich eigentlich, dass dieses nicht-binäre Label für mich passt.
Ja, ich habe mich doch letztens drüber reingelegt. Ich habe mich damit, also natürlich, ich kenne non-binary Menschen. Ich zum Beispiel habe immer zu mir gesagt, so, weil ich früher immer zu mir gesagt habe, mir ist es eigentlich egal, weil ich stehe morgens nicht auf und denke mir nur so, oh mein Gott, heute ist ein toller Tag, ein Mann zu sein. Aber ich glaube, dass da braucht es ein bisschen mehr dazu, glaube ich, Gedankengänge, die ich eben noch nicht hatte, um für sich zu sagen, ich fühle mich non-binär. Also es gab mal Phasen, da war ich 13, aber das ist jetzt nicht mehr so, wo ich schon jetzt von mir behaupten würde, ich bin ein schwuler Cis-Mann und ich bin cool damit. Aber letztens hat eine non-binary Person eben zu mir gesagt, ich habe diese Female Features an mir und das ist auch toll und das soll auch so bleiben, weil viele Leute ja auch immer denken, bist du non-binary, musst du automatisch aussehen wie ein Alien oder so.
Was mich ja mal interessieren würde, weil eben auch das Thema ja aufkam mit dem Zugehörigkeit, als du dann Burlesque so für dich entdeckt hast, warst du dann am Anfang auch eher in dem Klassischen unterwegs, bis du dann dieses Neo-Burlesque für dich gefunden hast? Oder war das schon immer ein bisschen more edgy?
Also ich habe halt in so Tanzschulen Workshops gemacht und da war halt, also das totale Klischee, ich glaube jeder, der Burlesque macht, hat so angefangen mit so einem schwarz-roten Korsett und halt irgendwelchen spitzen Hütchen und sowas. Und in den Tanzschulen war das halt alles sehr klassisch. Klar, das sind auch die Grundlagen, diese klassischen Bewegungen, Bumps and Grinds. Aber als ich dann meinen ersten Solo-Act gemacht habe, das war dann schon ein Act, den es heute immer noch gibt, der aber natürlich oft gepimpt worden ist, mein Bunny-Act. Also in einem rosa Ganzkörper-Bunny-Kostüm. Und dann der erste richtig sexy Act, den ich gemacht habe, das war dann zu Tito and Tarantula aus From Dusk Till Dawn, zu dem After Dark. Also klassisch war ich noch nie im Burlesque. Ich würde eher sagen, ich werde jetzt, also ich werde nicht generell klassischer, aber ich probiere jetzt auch mehr diese Richtung aus. Einfach weil mein Ziel ist, mit jedem Act auch was Neues dazu zu lernen. Ja.
Für dich und für auch dein Publikum wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja. Und so wie es ja auch, also ich kenne es jetzt nur auch so von unserer Community mit dem ganzen Drag-Thema auch, es gibt ja auch in diesen kleinen Randgruppen-Communities immer auch so ein bisschen diese, ich möchte jetzt das gar nicht so böse wertend sagen, aber es gibt ja diese Abgrenzung und diese, finde ich scheiße, du passt nicht rein, du machst was anderes wie wir, ist nicht cool. Hattest du da jetzt für dich in der ganzen Burlesque-Zeit auch Erfahrungen, dass andere Burlesque-Künstler irgendwie das, was du gemacht hast, nicht appreciated haben oder dass die gesagt haben, nee, das finde ich nicht gut, das ist mir zu anders?
Also es hat mir niemand direkt gesagt, dass er meinen Stil nicht mag. Also mir haben immer wieder Leute gesagt, ja, das finden sie schön, dass ich halt was anderes mache. Aber du merkst es natürlich an Buchungen. Also, weil theoretisch ist ja Burlesque wahnsinnig aufgeschlossen und inklusiv in jede erdenkliche Richtung. Aber die größeren und finanziell erfolgreicheren Burlesque-Shows sind halt die, wo junge, weiße, langhaarige Cis-Frauen ihre Glitzer Glamour-Acts machen.
Ja, so ein bisschen dieses klassische Dieter Van Thies-Thema.
Ja, genau.
Ja.
Und also gerade wenn es dann irgendwie auch um irgendwelche Privatfeiern oder Firmenauftritte oder sowas geht, bin ich dann natürlich raus.
Ja.
Weil ich halt allein schon, also so blöd es auch ist, aber allein schon durch meine kurzen Haare bin ich halt bei vielen einfach raus, weil ich nicht diesem Bild entspreche, was sie von Burlesque haben.
Ja. Ja, das.
Aber ich glaube, deswegen stimmt es auch einfach, dass dann jetzt auch so viele, oder der Weg dann letztendlich auch so ein bisschen in die Community, in die Regenbogen-Community abgedriftet ist, sage ich jetzt mal, weil ich mir halt dann vorstellen kann, dass ich mir jetzt zum Beispiel als Zuschauer mir dann gern deine Art von Neo-Burlesque anschauen würde, als jetzt zum Beispiel sowas Klassisches. Das ist bei mir auch einfach so, dass ich wahrscheinlich tendenziell, jetzt wo Dean gerade nicht da ist, mir wahrscheinlich eher eine Drag-Show anschaue wie eine Travestie-Show, weil eigene Geschmäcker. Aber deswegen macht das, glaube ich, auch einfach Sinn, wenn ich mir vorstellen kann, dass Ruby auch sehr gefeiert wird in der Szene und es deswegen einfach nur Sinn macht, dass dann Ruben rauskam. Und ich fand es auch interessant, weil du gerade meintest, wegen Bookings und so, ich habe auch mal einen Post von dir gesehen, wo du gemeint hast, bei Ruben, da hast du dich so ein bisschen gefragt, so, werde ich jetzt gebucht als Künstler oder werde ich gebucht für die, um sich Diversity. Damit zu schmücken, so ein bisschen?
Ja.
Ja, hast du da auch mal so das Gefühl, dass einfach so, okay, werde ich da jetzt einfach nur so ein bisschen Pinkwashing oder so? Weil damit haben wir auch recht viel zu tun mit gerade so Pinkwashing und so, um einfach nur halt da zu sein, um, hallo, guck mal.
Also, um da jetzt wirklich ein Statement abgeben zu können, bin ich noch nicht lang genug als Ruben unterwegs, weil jetzt auch die Pandemie dazwischen kam. Aber es kamen halt schon ein paar Anfragen, die dann so angefangen haben mit, ja, wir wollen ja, dass unsere Veranstaltung divers ist und deswegen fragen wir jetzt dich als Drag King, wo ich mir dann so denke, ah, schön, dass ihr eigentlich nicht mich gut findet, sondern halt ein Drag King haben wollt.
Ihr wollt halt die Veranstaltung pimpen.
Übrigens, ja. Ich bin trotzdem immer noch weiß und halbwegs jung und halbwegs schlank. Also wie divers wird eure Veranstaltung durch mich wirklich?
Die Pinkwashing.
Ich hab so viele, das ist aber auch schwierig mit dem roten Faden, weil wir interviewen ja eigentlich zwei Artists.
Die sich in einer Person treffen.
Gibt's ein oder mehrere Sachen, wo du beide Personen in derselben Show warst?
Ja.
Oder ist es für dich voll schwierig, irgendwie zu sagen, ich kann das jetzt gar nicht in 3 Minuten so zu switchen? Oh, und ich hau noch eine Frage on top, weil ich immer so weit aushole. Weil du vorhin gesagt hast, Ruby ist nicht so ganz Drag, aber trotzdem ja auch natürlich deine Bühnenpersona. Und bei mir ist es so, wenn ich mich schminke, ist so Pasta arrived, when the wig off ist. Bist du, wenn du als Ruby auf der Bühne stehst, lassen wir alle als Performer dann ja keine Privatpersonen, aber ist es für dich dann wirklich so, wo fängt für dich dann an, wo du sagst, okay, das ist jetzt Rolle oder gibt's gar nicht so wirklich eine Rolle? Wie ist es bei Ruby und wie ist es bei Ruben? Boom.
Boah, ich versuche jetzt nochmal an den Anfang der Frage zurückzudenken. Das war, ob ich in einer Show beide sein kann. Ja, kann ich schon. Also vom Kopf her fällt es mir da überhaupt nicht schwer umzuswitchen, weil ich nicht so denke, ich bin jetzt Ruby oder ich bin Ruben, sondern ich denke, ich mache jetzt den einen Act und dann mache ich den anderen Act.
Okay.
Und was halt das Problem ist, ist, dass ich mich bei vielen von meinen Acts umschminken muss und natürlich von Female to Male ist ein bisschen, also das ist, so rum geht's, andersrum ist es schwieriger und das, also wenn es gut werden soll, dauert's halt einfach. Ich hatte jetzt letztens eine Show, da hatte ich, glaube 25 Minuten Zeit und dann gibt's halt nur dickere Augenbrauen und einen Bart und das muss dann reichen.
Ja.
Da fühle ich mich halt dann nicht so wohl als Performerin, weil ich mir denke, es könnte jetzt eigentlich cooler ausschauen, aber ich habe halt nicht die Zeit. Und ja, eine Rolle, also ich würde nicht sagen, dass meine Bühnenpersönlichkeit eine Rolle ist, sondern dass es halt, ich bin aber 400%.
Love it. Weil ich, bei mir war das immer so, früher am Theater noch, war es halt einfach so, okay, ich bin jetzt halt dann die Rolle, die man jetzt irgendwie 8 Wochen erarbeitet hat. Aber bei Pasta bin ich ja an sich jetzt niemand, ich muss ja niemand anders sein. Ich kann ja auch als Pasta mal scheiße drauf sein oder mal gut drauf sein oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, es kommt dann so automatisch. Ich spiele jetzt auch nicht, es gibt Drag Queens, die dann, glaube ich, wirklich schon auch wie eine Rolle spielen.
Ja.
Aber ich glaube, das macht jetzt keine von uns dreien so wirklich.
Nee.
Aber man ist halt automatisch dadurch, dass man aufgedragt ist. Bei mir ist es halt einfach, die Wig. Bei anderen sind es, glaube ich, Lashes, bei anderen ist es der Lippenstift, keine Ahnung. Bei mir ist es so, deswegen könnte ich, glaube ich, auch einfach nicht Drag machen mit meinen echten Haaren, weil ich würde mich immer noch als Dennis fühlen. Ich bräuchte halt dauernd einen Spiegel vor mir, um mich selber daran zu erinnern, dass ich passt das Gesicht habe gerade. Weißt du, wie ich meine?
Lässt sich an.
Aber wenn die Wig drückt, dann ist Pasta da. Aber interessante Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Wenn du jetzt schon seit 10 Jahren als Ruby unterwegs bist, sprich Neo-Burlesque, sprich oftmals wenig bekleidet. Gab es für dich da schon Momente so Backstage, dass du vielleicht mit gerade heterosexuellen Männern zusammengearbeitet hast, wo irgendwie Blicke, Sprüche oder Situationen passiert sind, wo du Angst hattest oder wo du dachtest, so, ey, geht gar nicht. Oder vielleicht waren es nicht mal unbedingt Männer, sondern
eifersüchtige
Frauen oder garstige Dean DeVilles oder...
Everything is possible.
Ja.
Also da fällt mir jetzt eigentlich nur eine Situation ein, die ein bisschen unangenehm war, aber das war jetzt weniger geschlechtsspezifisch. Das war mal in Wien, wo es so ein ganz komisches Backstage war, was halt wie so oft, wir sind ja Leid gewohnt, im Burlesque wie im Drag, sondern es war so ein langer Gang und dann war da so eine kleine Ausbuchtung, wo ein Tisch und ein Stuhl drin stand und noch so ein Kühlschrank. Und ich habe mich halt da geschminkt und umgezogen und es war eine Show, wo noch eine Band und noch irgendwas war. Das ist halt so eine Band mit irgendwie 10 Dudes. Und ich habe mich gerade umgezogen und ich hatte halt einen String an, glaube ich, und sonst nichts. Und der Kühlschrank stand halt hinter mir in der Ecke und dann kam einer aus der Band, halt vollkommen angezogen, und stellt sich halt direkt hinter mich hin und langt an mir vorbei, um in den Kühlschrank reinzugreifen. Also wirklich so, dass ich seine Klamotten an mir gespürt habe, wo ich dann auch gesagt habe, Alter, du kannst mit mir sprechen. Ich gehe gerne zur Seite, ja, aber ist jetzt gerade nicht so geil. Aber
ich hatte schon Angst, ob er gefragt hat, also, kannst du mir mal ein Bier geben? Oh mein Gott.
Das hatte ich schon mal, aber das war angezogen.
Aber da frage ich mich halt auch so, das wirkt halt einfach so nach auch nicht mitgedacht.
Ja.
Ja.
Ne? Also da,
nee, aber es war jetzt nie, dass ich irgendwie...
Sexuelle
das
Übergriffigkeit.
War einfach, das war halt ein Idiot. Ja. Aber also ich bin auch schon oft in Mixshows aufgetreten, wo halt... Und das war jetzt nicht so, dass ich mich da so unwohl gefühlt habe oder was. Aber es war dann auch so, wo ich mir gedacht habe, hey, ihr plant doch die Show. Und das war letztes Jahr so eine Lockdown-Show in Innsbruck. Und ich war dort auf dieser Bühne, die das gemacht haben, war ich schon mal in Real Life aufgetreten vor der Pandemie. Also die haben schon gewusst, was ich mache. Und dann haben sie mich da gebucht für ihre Livestream-Show. Und dann ungelogen 2 Tage vorher ruft er mich an. Ja, also sie haben jetzt ein bisschen Bedenken, weil ich wäre ja die einzige Frau in der Show und ich bin die einzige, die sich auszieht und ob ich mich dann vielleicht einfach nicht ausziehen kann. Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung bitte, also Burlesque ist ausziehen. Ich kann jetzt nicht einfach 5 Minuten lang halt mich im Kreis drehen oder so. Entweder Burlesque, wie es Burlesque ist, oder halt gar nicht. Aber es wäre schön gewesen, wenn ihr euch das mal früher überlegt hättet.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das kommt halt auch drauf an, wie das Ganze ankündigt. Dann habe ich ihnen noch einen Text geschickt, wie sie das ankündigen sollen. Weil sie halt Angst hatten, dass wenn es jetzt irgendwie, die hatten da, weil sie noch irgendwie ein Sponsoring hatten oder so, haben das viele Leute gesehen, irgendwie angeblich 4.000. Und dann hatten sie halt Angst, dass sich da jemand beschwert, dass es sexistisch ist. Und also ich kenne wenige Kunstformen, die so selbstbestimmt sind wie Burlesque, aber man hätte sich dann vorher mal überlegen können,
wie man bucht.
Warum bucht man denn nur 5 Typen
das ist so,
und dann eine Stripperin
oder
dazu?
So,
also,
oder wir wollen dich als Drag Queen buchen, aber komm bitte ungeschminkt.
Ja, so, ja.
Das ist so.
Also ich buche.
Auf die Bühne oder wie?
Ja, ich buche jetzt Pasta, aber ich hätte sie dann gerne als...
Also, aber zurückzukommen auf diesen Typ mit dem Kühlschrank... Ich finde, das ist das einzig Gute an Corona. Die Leute kommen einem nicht so nah. Weißt du, was ich hasse? Beim Supermarkt, wenn die Leute dir so nah stehen, dass sie dir so in den Nacken atmen. Ich hasse das. Und aber dann auch einfach diese... Ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt angezogen gewesen wärst, hätte ich das nicht mal so schlimm gefunden. Aber ich finde, du kommst einfach Menschen nicht so nah, vor allem, wenn sie einfach nichts anhaben. Und wenn es einfach Teil ihres Acts ist. Und deswegen... Weswegen ich die Frage stellen wollte, weil wir auch schon mal in der Folge gesprochen haben, dass ja uns als Drag Queens manchmal sowas passiert, zum Beispiel im Taxi. Oder gerade meine Art von Drag ist ja auch oft damit verbunden, ab und an mal nicht viel anzuhaben. Und du hast bestimmt auch schon die Erfahrung damit gemacht, wie ich, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich im Gary bin oder wo auch immer und mein Arsch ist draußen, dass manche Leute das automatisch als Einladung sehen, dies anfassen zu dürfen. Und ich weiß, dass gerade in einem Safe Space, wie zum Beispiel in einem schwulen Club, die Jungs oder auch Mädels, die das dann machen und eventuell ein bisschen angetrunken sind, dann nicht böse meinen und ich fühle mich dann auch nicht sexuell belästigt, aber auf der anderen Seite wiederum schon, weil ich mir dachte, es ist keine Einladung. Genauso wie einer Drag Queen ins Gesicht zu fassen und zu sagen, oh mein Gott, siehst du schön aus. Und ich kann mir da halt vorstellen, dass dir wurde bestimmt safe schon an die Boobs gekrapscht. Auch wenn es vielleicht von einer queeren Person war. Aber you don't do, hat Alice uns ja auch erzählt. Aber was waren deine Erfahrungen da so damit?
Nee, also ich bin ehrlich gesagt noch nie angekrapscht worden. Wobei halt, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte von meinen Acts auch so sind, dass es die Person, die ich verkörpere, nicht unbedingt eine Einladung ist zum Anfassen. Also, dass ich vielleicht ein bisschen gruselig bin oder so. Also, was, um nochmal auf die Backstage-Sache zurückzukommen, also, was ich ab und zu mal hatte, das war, wenn dann Männer, also gerade hetero-Männer, die nichts mit der Burlesque-Szene sonst zu tun haben, irgendwie dabei waren oder vielleicht auch nur mitgebracht worden sind von einer Performerin oder so, dass die dann gestanden sind und gestarrt haben, wenn du dich umziehst. Mhm. Und also in einem anderen Zusammenhang hätte ich dann wahrscheinlich was gesagt, kannst mal woanders hinschauen oder so, aber in dem Moment konzentriere ich mich halt dann auch drauf, dass ich jetzt dann auf die Bühne gehe und dann will ich nicht irgendwie dann Konflikt anfangen, aber es ist dann schon manchmal so, wo du dir denkst, du könntest jetzt ein bisschen sensibler sein und vielleicht jetzt mal rausgehen oder dich wenigstens in die andere Richtung drehen.
Voll.
Aber, also toi, 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 jetzt in diesen 10 Jahren bin ich, also so richtig angekrapscht worden bin ich, glaube ich, noch nie. Ich hatte einmal, da bin ich auf einer meiner ganz wenigen Privatauftritte, da bin ich halt auf so einer Tanzfläche aufgetreten und in einem Act von mir lässt sich immer ein Mann rauskommen, der mir dann den BH aufmacht. Und das war halt eh so ein komischer Typ, aber das habe ich erst nachher erfahren von anderen weiblichen Partygästen, der halt versucht hat, immer alle Frauen so zu umarmen und zum Engtanzen zu bewegen und der hat halt dann wirklich sein Gewicht von hinten an mich gedrückt. Und ich habe ihn halt dann weggeschubst, aber du musst ja bei sowas auch immer vorsichtig sein, wenn die Leute schon angetrunken sind, dass es nicht irgendwo dann
in eine falsche Richtung geht
oder so, ja. Aber sonst, nee, hatte ich Glück, aber ich habe schon von anderen Sachen mitbekommen, also jetzt im Burlesque wirklich wenig Angegrapsche, aber es kann schon mal vorkommen.
Ja, voll. Weil ich auch halt finde, das ist gerade, erst gestern darüber mit jemandem gesprochen, ja auch wichtig, dass selbst wenn du jetzt Burlesque machen würdest oder selbst mein Drag vielleicht dazu einladen sollte, dass du meine heißen Kurven anfassen möchtest, ist ja auch, nee, aber wir sind ja gerade auch so ein bisschen Generation, wir sind auch so ein bisschen Generation Wet as Pussy, wo ich mir einfach denke, darum geht's aber doch dann trotzdem, dass als Frau jetzt oder wir, die dann Frauen nachahmen, geht's mir, wenn ich sexy Nummern mache, eher ja um dieses, und ich glaube, aus der Ecke kommst du auch, ja, auch zu empowern, Leute einfach, egal ob es jetzt Frauen sind oder Männer oder wer auch immer, zu zeigen, so, ey, guck mal, wie ich mich präsentiere, kannst du auch machen, be confident, bla bla bla, aber manche, was halt leider nun mal wahrscheinlich auch Heteromänner sind, das dann halt so irgendwie als Einladung sind, oder auch immer dieses, wenn ich dann, wenn man früher gehört hat, weil diese Übergriffe damals in Köln, wenn dann so Leute argumentieren von, naja, aber wenn sie sich so anzieht, dann provoziert sie es ja auch darauf, wo ich mir denke, so, argumentierst du so oder bist du einfach nur dumm?
Andere Frage, was ist denn jetzt mal so geplant für die Zukunft bei dir jetzt? Kurz geplant, langfristig geplant? Gibt es irgendwelche Goals, irgendwelche anstehenden Spektakel?
Also meine Goals sind eigentlich, auf schöneren Bühnen aufzutreten, weil...
Mit besseren Backstage-Bereichen, weil das ist manchmal wirklich räudiger Scheiß.
Ja, in der Tat. ja, aber halt auch, ich habe die letzten Jahre echt, was Bühnen angeht, viel Scheiß mitgemacht und ich bin jetzt einfach an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich den Scheiß schon so lang mache und jetzt auch nicht mehr 20 bin, wo ich nicht mehr um jeden Preis auftreten muss und immer noch wahnsinnig gern auftrete, aber halt nicht mehr auf 3 windigen Bühnenelementen in einem Keller vor 50 Leuten. Ja, aber also gerade in München ist es halt auch schwierig mit schönen Bühnen. Also
absolut,
ja.
Ich habe ja auch zusammen mit meinem Partner und meiner Kollegin Kitty eine Show, Glitterama, die eben Burlesque und Comedy und Magie kombiniert. Und wir haben im Moment halt keine Bühne.
Ihr wart im Heppel und Ettlich, ne?
Wir haben angefangen im Heppel und Ettlich, dann waren wir im Hofspielhaus. Mhm. Und im Moment haben wir leider keine Bühne.
Ja. Ich war damals bei euch beim Wanderzirkus. Genau. Und ich muss sagen, die Location fand ich damals einer der schönsten, wo ich war. Einfach so ein Zirkus. Und es hat auch so gepasst, weil ich durch die Magie und mit der Comedy Burlesque und dann war mein Drag da und dann in diesem Zirkuszelt, ich fand's geil, ich hab's geliebt.
Was wäre denn für dich
das Zirkuszelt war auch super, Entschuldigung. Aber ja, bitte. Das ist halt auch so, wenn du da ankommst, dann ist halt da die Bühne, aber ja. Es ist kein Backstage. Und wir sind dann halt immer 2 Stunden früher gekommen und haben dann aus irgendwelchen Sachen, die wir gefunden haben, noch ein Backstage zusammengezimmert. Ja. Und dann hast du halt immer die Frage, wie ist das Wetter? Also wir waren ja auch schon mal bei Wanda, wo dann halt das größte Gewitter des Jahres angekündigt war und dann halt irgendwie 12 Leute gekommen sind.
Oh. Hat es dann gewittert? Nee.
Ist das dann vorbeigezogen. Aber wir waren auch schon mal, das war unser erstes Mal bei Wanda. Das war im Mai und es hat aber geschüttet aus Kübeln. Und dann, es war aber gut besucht und wir hatten da in unserem Backstage, in großen Anführungszeichen, nicht viel Platz. Und ich hatte halt dann alles so an den Rand geschoben und dann waren halt meine Kostüme schön nass.
Ja.
Und dann von dem Regen, weil natürlich das Zelt nicht abschließt.
Ein Albtraum.
Also ja.
Das hatten wir einmal auch.
Nicht immer alles, was schön ausschaut, dann auch schön zum Auftreten.
Das ist so. Das
vor allem,
ist auch in Regensburg mal gewesen.
Das Schwierige ist halt auch einfach, dass gerade unsere Acts leben ja auch irgendwie davon, dass der erste Surprise-Moment fürs Publikum ist ja der Auftritt. Und wenn du aber dann irgendwo in einer Audience spielst, wo du alleine schon dann mit deinem ganzen Scheiß ankommst und durch die Meute durch musst, wo ich mir denke, so, der Moment ist jetzt halt schon gone.
Deswegen bringen wir unsere Sachen immer davor an.
Ja, aber selbst auch so, es ist einfach manchmal kack. Ich meine, ich habe bei Backstage wirklich, meine Ansprüche sind sehr weit unten. Aber ich denke mir einfach nur so, gib mir 2 auf 2 Meter, aber wo vielleicht einfach nicht dauernd
der Runner...
Wo der Boden trocken ist, wo der Runner auch nicht dauernd an dir vorbei scheucht und du dich irgendwie nirgends ausbreiten darfst. Aber... Das ist tatsächlich das Einzige, auch was ich am Theater vermisse, einfach diese Backstage, wo nur sind die Künstler da, du hast doch einfach mal, und es ist auch, Backstage ist ja nicht nur das, oh mein Gott, ich bin VIP, sondern auch einfach mal,
du brauchst ja auch einen
Rückzugsort. Einfach mal kurz Ruhe, ja, einfach absolut. Nur one second.
Was wäre für dich so
dass du keine Angst haben musst, dass deine Sachen wegkommen oder schmutzig werden oder so.
Ja. Was wäre für dich jetzt so in München so ein Traumhaus, in dem du gern mal spielen würdest, gibt's das?
Vielleicht das Gärtnerplatztheater.
Okay. Ja.
Ja, ist eine geile Bühne.
Also halt ein richtiges, amtliches, fettes Theater. Ja. Und nicht eine Mehrzweckhalle, wo eine Bühne drin
ja,
steht.
Ja, richtig.
Ja. Was ich ganz geil finde, ich bräuchte jetzt nicht so eine große Theaterbühne oder so, weil ich vielleicht auch einfach so ein kleines Theaterdrama von The Past habe oder so. Aber was ich tatsächlich geil finde, ist so, wenn München einfach, ich meine, wir haben ja schon eine Touristenszene und so, aber die ist jetzt nicht so queer wie jetzt zum Beispiel in Ibiza oder in Berlin oder wo auch immer. Aber stellt euch vor, wir hätten so einen, weißt du, so ein kleines Bar, was man aber auch als Varieté-Theater nutzt.
Ja.
Und du hättest da so ein Backstage, wo weißt du einfach so, du hast da so ein paar Residents und du kannst da so, du hast so deinen Raum und kannst aber auch für die Gastkünstler auch einfach, weißt du, mehr als eine Bierbank irgendwie.
Und du kannst direkt von dem Backstage auf die Bühne
gehen. Ja. Und selbst wenn du es nur, weißt du, so ein kleines Rondell ist, es müsste jetzt nicht mal like the biggest stage sein, aber das wäre für mich was, so ein kleines Goal und worauf ich mich auch super krass freue, weil jetzt Samstag, der Kreis schließt sich. Mein letzter Gig damals in dem Nachtclub war März 2020 Wiesbaden Schlachthof bei der Let's Go Queer. Und jetzt Samstag wird es wieder die erste 2021 in einem Nachtclub. Und das ist halt, was mir
auch
in meinem Drag natürlich gefehlt hat, weil ich bin halt, I need a nightclub. Ich bin so ready.
Wie ist
Wiesbaden
es?
Wiesbaden wird brennen.
Wird es brennen?
Es wird brennen.
Lieber Lichterloh brennen als langsam verglühen.
That's. Ja, gibt's sonst, haben wir über die Träume haben wir gesprochen. Gibt's Goals für, speziell noch für Ruben?
Große Bühnen.
Große Bühnen, ja, genau.
Ja, oder auch, oder so.
Es gibt ein etwas näheres Goal, dass Ruben hoffentlich diesen Herbst noch einen Drag King Workshop in München halten wird.
Oh, yes. Sehr cool.
Und damit du auch, das ist geil, das ist so der einzige Drag King in München, die sagt so, Bitches, ich will Konkurrenz, also komm zu meinem Workshop, damit hier ein paar Drag Kings
geboren werden. Ja, aber finde ich mega.
Lieb's. Ja, weil...
Wie können die Leute dann davon erfahren? Facebook, Instagram oder wie...
Folgt mir, ihr Hübschen, am besten auf Instagram @RubyTuesdayNeoBurlesque.
Alle aufschreiben. Ja, voll gut. Finde ich cool. Und stehen jetzt noch irgendwelche Gigs an in der nächsten Zeit bei dir?
Ja, natürlich. Ich weiß noch gar nicht, wie die Show heißt, aber Pasta, erzähl uns
Hui mehr. Bu.
Wir dürfen, ich darf, wenn die Folge rauskommt, ist es, glaube ich, noch nicht fully announced, aber ich habe den Leuten schon gesagt, saved euch Halloween, weil wir hatten das große Glück, dass wir Ruby und Ruben gesnatcht haben.
Zum Preis für einen.
Also, schreibt euch auf jeden Fall schon mal den 31.10. in den Kalender, um Pasta Parise, Yanisha Jones, Ruby Tuesday und Ruben Tuesday live zu erleben.
And many more.
And many more. Woop, woop. Geil. Gibt's von deiner Seite noch irgendwas, was du da in die Welt rausrufen möchtest? Was über dich, was du dir wünschst, von anderen, irgendwas? Eine Message, ein Motto?
Buch Drag Kings.
Period.
That's the point.
That's the point.
Leider ist Yanisha Jones heute nicht im Haus, deswegen gibt's keine Telonym-Fragen.
Ich habe eine Frage an Ruby Ruben. Was macht ein Künstler, der busy ist und bookt ist, gleich mit zwei Charakteren mal in der Freizeit? Gibt's irgendwas, wo du sagst so, ich puzzle zwar nicht, aber ich sammle Briefmarken, oder gibt's irgendwas, was die Leute
einen seelischen
noch nicht
Ausgleich.
Yoga?
Stretching?
Also ich renne nicht wirklich zwischen Berufs- und Privatleben, weil alles, was ich mache, ist irgendwie kreativ. Also ich bin ja sonst noch Fotografin und Grafikdesignerin. Dann mache ich ab und zu Stage-Management für größere Zaubershows. Und dann mache ich auch viel von meinen Kostümen selber. Und das sind alles meine Hobbys. Auch ich habe jetzt viel genäht in letzter Zeit. Ich kann jetzt langsam von mir behaupten, ich kann nähen. Und jetzt ganz neu, also Hobby wäre vielleicht zu viel gesagt, aber Recycling ist eine große Leidenschaft von mir. Mhm. Und beziehungsweise Upcycling. Und jetzt neu für mich, seit Corona habe ich entdeckt, aus Kerzenresten neue Kerzen zu machen.
Ah, mit so heißem Wasser und dann...
Genau.
Ah ja, cool.
Also sehr, sehr, sehr coole Hobbys habe ich.
Schön. Und das Beste ist, wenn man das Hobby gleich noch zum Beruf machen
es
kann.
Es ist so. Ich habe auch durch Corona super Wig-Styling. Du hast es mitbekommen. Mhm. Und weißt du, was mittlerweile schon mein Ding ist? Ich schaue mir dann so Wig-Styling-Tutorials auf YouTube an. Und gestern bin ich eingeschlafen bei dem Video, weil die ihre Wig, das war so ein Live-Video. Also ich habe geguckt, wie die live ihr Wig gestylt hat nachts. Und wie die Haare halt geteased hat, also mit dem ich bin eingepennt. Das war das ASMR-Moment. Ich bin, Wig-Styling ist mein neues Leben. Lalalicious, Katie Bam, passt auf euch auf.
Pasta Parise, Couture is coming.
I'm coming with the wigs.
Geil.
I'm coming with the wigs.
Vielleicht bestelle ich da mal was bei dir.
Nice. Dann schön, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke, dass
Sehr
du da
gerne.
Warst.
Sehr gerne, es war mir
Thank
ein
you.
Yay. Und alle schön auf Abonnieren drücken.
Ist so.
Und dann Drag King werden, Bio King werden.
Und zum Workshop kommen.
Period.